Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit ein herzliches Willkommen zum Monarchs Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Ich bin der Erik und bei mir, wie immer, hier der Dings, warte, komm schon, Marius, Falk, der Markus.
Ich danke dir, Erich. Herzlich willkommen. So, ja, albern sind wir heute. Es wird eine lange Folge, das können wir euch jetzt schon mal verraten, denn wir haben heute ein bisschen was vor mit euch. Ihr kennt es ja schon, ihr wisst wahrscheinlich, was kommt. Als erstes natürlich das Recap vom Berlin Rebels Spiel, diesmal in einer etwas anderen Form. Dann haben wir uns wieder einen schönen Gast eingeladen, dem einen oder anderen wird der Name hoffentlich noch ein Begriff sein. Zu Gast war bei uns Jan Hilgenfeld, ehemaliger Dresdner und ehemaliger Braunschweig-Spieler, der uns hier Rede und Antwort stehen wird. Dann gibt es natürlich mit Jan zusammen die Vorschau auf das Braunschweig-Spiel am kommenden Wochenende. Achtung, immer noch am Sonntag, dem 21. und nicht wie so oft gewohnt am Samstag. Dann können wir euch jetzt heute hier schon high live die ganzen Infos zum Whiteout-Game gegen die Berlin Adler am 28.8. verraten. Und es wird zu allem Überfluss am Ende auch mal wieder ein Gewinnspiel geben zum letzten Saisonspiel gegen die Adler.
Genau. Und da würde ich sagen, starten wir gleich rein ins Recap gegen die Berlin Rebels. Ja, wir haben das heute mal ein bisschen anders gemacht, was aber einfach dem Ergebnis geschuldet ist. Wir werden einfach nur jeden Scoring-Drive euch erzählen, weil sonst wird es einfach viel zu lang. Genau, wir hatten da wieder ein wunderschönes Footballspiel auf der Bernsdorfer Straße gehabt, bei bestem Footballwetter mit 1620 Zuschauern. Gefällt mir das Club ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Die Leute kommen wieder.
Gar nicht genauso auf dem Schirm gehabt, wie es beim letzten Mal waren, aber ja, kann sein.
Ja, und ich hatte auch diesmal wieder einen anderen Blickwinkel, wie schon mal im Dynamo-Stadion hatte mich die Statistik-Crew, die Anja, da gefragt, ob ich wieder mit aushelfen kann, weil die personell etwas knapp waren und da bin ich wieder als Funker an der Sideline in der Teamzone da unser Spieler quasi mit rumgelaufen. Das ist auch immer ein schöner Blick mal aufs Spiel. Also du hast zwar jetzt nie so den Überblick über das Spielfeld, wie du es halt von der Tribüne hast, aber da so mitten in den Jungs mit drin mitzustehen und sehen, wie die sich gegenseitig hypen und anfeuern und auch die Spieler, die nicht spielen können, das ist auch immer eine geile Perspektive.
Das glaube ich gerne, ja.
So, da starten wir jetzt aber rein. Genau. Nach einem schönen Team-Tackle der Dresdner Defense forcierte diesen einen Fumble von Merrill Zero an der Berliner 10-Yard, welcher durch die Nummer 15 Andrew McElroy von uns recovered werden konnte. Somit benötigte es nur zwei Versuche der Dresdner Offense und Austin Carter-Samuels fand seinen freien Receiver Leon Otto mit der Nummer 83 in der Endzone der Berliner. Touchdown. Geil, ging gleich gut los das Spiel. Durch den PAT von Franz Kammel stand es dann 7-0. Während des anschließenden Kickoffs kam es erneut zu einem Fumble. Hat ein bisschen Fallsucht, die Jungs auf dem Feld. Dieses Mal durch Dwight Corker, welcher den Ball beim Return an der Berliner 39 durch den Tackle von Ais Drillig.
Genau.
Leute. Der hat den Ball da verloren und Manuel Behrens konnte diesen sich sichern. Im ersten Pass von Austin trat Dwight Corker gleich erneut ins Rampenlicht. Zu seinem Leidwesen wieder nicht wirklich positiv. Sein Tackle an Stefan Fortes sorgte für eine Defensive Pass Interference. Das störte Stefan aber wenig und er konnte den nächsten Pass von Austin perfekt sichern und in der Berliner Endzone tragen. Erneut mit sicherem Fuß traf Franz Kammel zum 14-0. Und da sind wir auch schon am Ende des ersten Quarters fast angelangt, weil kurz vor Ende des ersten Quarters kam es noch zu einer etwas unnötigen Aktion. Austin versuchte sich an einem Pass auf die linke Seite, welcher etwas schlecht platziert war und somit von Paul Morant intercepted werden konnte. Im fünften Angriffsdrive Der Monarchs sollte es am Ende 21-0 stehen. Dafür sorgten unter anderem erneut das Duo Samuels und Forte. Letzterer fing einen 37-Yard-Pass in der Rebels-Endzone. Und damit daraus auch wieder 7 Punkte werden, durfte Franz Kamel natürlich wieder den PAT machen und hat den einmal frei zwischen die Stangen getreten. Jetzt war aber auch Berlin mal bereit, was zu machen, ihrerseits sich auf das Scoreboard eintragen zu können. Dieses ging auch recht zügig. Nach nur 3 Plays der Offense fand Donovan Isom, der Quarterback der Rebels, seinen Receiver Robert Downs den dritten und stand 21-7. Noch war genügend Zeit im zweiten Quarter, sodass Dresden den alten Abstand wiederherstellen konnte. 11 Plays und 65 Yards später war es erneut Stefan Forte, welcher den Pass von Austin in der Berliner Endzone fangen konnte und seinen dritten Touchdown für Dresden feiern konnte. Und Franz wieder durch die Stangen, das Ding. Damit sind wir schon bei der Halbzeit.
Bei einem stabilen 28-7, das hätte so auf jeden Fall keiner kommen sehen. Dresden in der Offense auf jeden Fall ziemlich präzise. Austin immer wieder mit Stefan zusammen, die wirklich sehr schön da harmoniert haben. Sagen wir mal so, die Interception von Austin, naja, er hätte in dem Moment, glaube ich, selber gehen können. Der Platz war relativ frei vor ihm. Warum er dort geworfen hat, hat sich mir im Nachhinein nie so ganz erschlossen. Aber er wird schon seine Gründe gehabt haben.
Lass ihn nie selber gehen. Er war verletzt jetzt gewesen am Bein und ist auch nicht mehr der Jüngste. Besser ist, nee, ist besser so.
Ja, am Ende.
Da das Spiel auch super gut für uns lief, ist da keine Not, solche Dinge zu riskieren.
Das ist richtig, genau. Ansonsten, die Defense ist auf jeden Fall gut da gewesen in der ersten Halbzeit. Bei diesem Touchdown von Robert Downs III ist, glaube ich, unsere Nummer 14 an ihm abgeprallt oder hat den Tackle nicht richtig sitzen können. Ich hatte es mir im Livestream dann nochmal angeguckt. Man hat ihn, weil es direkt vor unserem Sprecherturm war, unsere Nummer 14 dann auch laut und deutlich Scheiße rufen hören. wo er gemerkt hat, dass es zum Touchdown gereicht hat dann für Berlin. Aber ja, shit happens, passiert. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen aus der ersten Halbzeit? Die Berliner Offense und Defense auf jeden Fall so mit ihren einigen Problemen, sei es, dass die Bälle nicht festgehalten werden, dass irgendwie die Anspielstationen nicht freilaufen. Ja, alles sprach auf jeden Fall die erste Halbzeit komplett für uns.
So sieht's aus.
Willst du noch was sagen zur ersten Halbzeit?
Nö, ich habe meinen ersten Pass gefangen.
Ach stimmt, du hattest ja deinen ersten Pass gefangen, ja. Es wurde mir erzählt, ich hab's bloß nicht gesehen.
Wie, du warst mit der Kamera nie drauf, ist ja eine Frechheit. Nee, bloß, ach Quatsch, hier Donovan Isom, der hatte irgendeinen weiten Pass ins Ausgespielt und ich stand da zufällig gerade und hab versucht rauszufinden, wer gerade wen tackeln will. Und da kam der Ball auf mich zu und den hatte ich gefangen. Und er wurde dann auch abgeklatscht, ne, von Darius Stewart und, Florian Zuniden. Die kamen dann direkt an und haben es gefeiert.
War sehr witzig gewesen. Hat ja Robert Gruß schon einen Vertrag untergejubelt als Wide Receiver oder sowas?
Ja, wir sind noch in Verhandlungen.
Das dachte ich mir.
Die Länge habe ich ja.
Ja, und die Hände, wie man gesehen hat. Aber jetzt mal hier zurück zum Wesentlichen. Denn wir haben ja auch noch eine zweite Halbzeit. Und nach der Halbzeit ging es auf jeden Fall für die Fans im Bernsdorfer Superdome munter weiter. Denn wieder waren es die 3 bekannten Gesichter aus der ersten Halbzeit, welche schnell für Jubel sorgen konnten auf den Tribünen. Nämlich erst fing Stefan Forte Touchdown Nummer 4 von Austin Carter Samuels und Franz Kamel siegessicher zum 35-7. Berlin, die ja auch immer noch Playoff-Hoffnungen hatten vor diesem Spiel, wollten diese noch nicht ganz begraben. Und so war es Meryl Siro, welcher nach 6 Plays in die Monarchs-Endzone lief und nach dem PAT Amechi. Der Offense eine gute Feldposition bescherte. Und diese nutzte wenig später dann David Baum zu einem 2-Yard-Touchdown-Lauf aus. Und wer soll es anders gewesen sein als Franz Kamel, stellte auf 42-14. Berlin zeigte ihrerseits nun aber, dass sie sich nicht abgeschrieben hatten. Nach einem tiefen Pass von Donovan Isom auf Nigel Westbrooks bis an die Dresdner 5-Yard war es Berlins Quarterback Isom selbst, der anschließend in die Dresdner Endzone lief und nach dem PAT auf 42-21 am Ende des dritten Quarters verkürzen konnte. Auch im vierten Quarter hatten die Monarchs noch nicht genug, denn nachdem Austin die Dresdner bis auf die 26-Yard-Linie der Berliner gebracht hatte, durfte Marvin Schöne übernehmen und nochmal ein paar Punkte aufs Scoreboard bringen, nämlich im Zusammenspiel mit Leon Otto, der seinen zweiten Touchdown an diesem Tag gefangen hatte. Und auch am Ende war es wieder Franz Kammel, der zum 49-21 Endstand stellen durfte.
Herrlich, herrlich. Wichtiger Sieg, hoher Sieg, das ist gut für die, ja, fürs Gemüt, sag ich mal, um den noch harten weiteren Weg für die Playoffs zu stärken, sag ich mal. Man kann zusammenfassen, also wir waren die ganze Zeit in Oberhand, der Sieg war nie gefährdet gewesen. Dominanz auf beiden Seiten des Balles, lief alles super. Gab wenig unkonzentrierte Momente. Austin hat ein super Spiel gemacht, muss ich sagen. Er hat präzise Pässe gespielt. Keine groß unnötigen Risiken ist er eingegangen. Ab und zu war mal ein Pass in Mühe zu kurz, wo vielleicht hätten sogar noch ein, zwei Touchdowns mehr oder Interceptions weniger passieren können. Aber alles in allem war das ein super Spiel von Austin.
Ja, definitiv. Und er war ja auch maßgeblich dran beteiligt und unsere neue Nummer 21, dass wir zum ersten Mal fast 50 Punkte diese Saison aufs Scoreboard gestellt haben. Und überhaupt, dass wir das zweite Mal erst, dass wir mehr als 30 Punkte erzielt haben. Also das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich diese Saison, aber es ist ja, Marcus, alles ein bisschen anders.
Marcus, um es mit deinem neuen Lieblingswort zu sagen, das hast du, glaube ich, in der letzten Folge 4-5 Mal gesagt. Ist das jetzt dein erhoffter Dosenöffner?
Ist es mein Dosenöffner? Vielleicht, vielleicht. Schön wär's, dass es der Dosenöffner ist. Komm, das kriegen wir heute noch ein paar Mal eingebaut. Man sollte auf jeden Fall jetzt diesen Schwung mitnehmen nach Braunschweig und nie hoffen, dass man sein ganzes Feuer verschossen hat. Also ich bin da guter Dinge, dass man in Braunschweig das weiter umsetzen kann, was man jetzt gegen Berlin gezeigt hat.
Ich würde noch sagen, Player of the Game war für mich definitiv Stéphane Fauteuil.
Schwer ihn nicht zu nehmen, ja.
4 Touchdowns?
Definitiv, ja. Auch um eigene Spieler mal zu loben, Leon Otto hat ein herrliches Spiel gemacht. Abgesehen von den 2 Touchdowns war er immer sehr präsent und hat auch den einen oder anderen schönen Ball gefangen.
Ich muss auch sagen, so flackentechnisch war das eigentlich auch ein relativ diszipliniertes Spiel. Zumindest ja, in der ersten Halbzeit, da hatte ich noch so ein bisschen mehr drauf geachtet. Da war eigentlich ein flüssiges Spiel und nie groß viele Fehler gewesen auf unserer Seite auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig, auch aber generell auch Berlin. Ich glaube, die hatten 9 Strafen gegen sich und Dresden hatte 5 Strafen gegen sich. Also das haben wir auch schon ganz anders gesehen auf jeden Fall diese Saison.
So, was ist noch passiert an dem Wochenende, was für uns wichtig ist?
Genau, ja, da kommst du zum Richtigen. Nämlich auf anderen Spielfeldern wurde ja auch gespielt. Zum Beispiel in Potsdam, die mal wieder 50-35 gegen die Adler gewinnen. Sich zum einen die Nordmeisterschaft jetzt schon sichern. Potsdam, herzlichen Glückwunsch geht raus an die Royals, die dieses Jahr viele Sachen richtig machen auf jeden Fall. Und was aber auch für uns ganz gut ist, dass die Adler erneut verloren haben und jetzt, ich glaube, die 3. Niederlage in Folge kassiert haben. Ja, das mal schauen, wo das noch hinführt für die Adler. Kann auf jeden Fall für uns nur gut sein. Überraschend bleibt jetzt noch abzuwarten die restliche Saison, ob Potsdam die Perfect Season will, ob sie zum 10-0 gehen oder ob sie jetzt doch schon ein bisschen das Gas rausnehmen für die Playoffs und vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen. Das wird sich dann zeigen auch auf dem jeweiligen, ja, auf was dann für uns noch passiert. Ich habe es jetzt nicht genau im Schirm, gegen wen Potsdam noch ran muss.
Genau. Was mir jetzt gerade noch zum Spiel einfällt, was ich jetzt unbedingt noch gerne erwähnen möchte. Also wie ich habe ja gesagt, ich war da in der Teamzone und ich fand das so geil. Also haben wir schon erwähnt, dass KJ da war?
Nee, haben wir nicht. Stimmt, KJ war im Stadion, unser Glücksbringer. Ulz hat übrigens im Zeitungsinterview mit Tag 24 gesagt, vielleicht verkleiden sie ihn als Maskottchen und nehmen ihn einfach jetzt die restliche Saison mit.
Ja, geil. Also quasi die beiden Quarterback-Brüder, unser Meister-Quarterback war zu Besuch hier und stand mit am Spielfeldrand. Gab es auch schöne Bilder von den beiden zusammen. Und ansonsten zum Beispiel Radim Kalou, der hat ja nie gespielt, der war nie umgezogen und der.
Ja, der ist ja immer noch verletzt und jetzt auch, glaube ich, operiert worden am Knie in der Sommerpause.
Und der hat da einen Rabatz gemacht. Sein Trikot wurde ja verlost irgendwie. Und der hat da Party gefeiert dort in der Teamzone, hat jeden angefeuert und ein bisschen Trash-Talk zu den Gegnern. Aber da war auf jeden Fall, da sieht man so dieses Teamgefüge, was sich da gebildet hat. Und auch, wie gesagt, Stuart, der hier mich abgeklatscht hatte, ich habe dann nach dem Spiel nochmal gesehen, das sind ja dann immer, wenn die Spieler zur Kabine laufen, dann auch ein paar Kids unterwegs oder alle möglichen Leute, die sich Unterschriften holen. Und da hatte ein kleiner Junge versucht, ich hab's nur so im Augenwinkel im Vorbeigehen gesehen, von irgendeinem Spieler von uns, wollte ein Autogramm gern haben auf sein T-Shirt. Und das hat er aber nie mitbekommen. Und Daryl stand irgendwie daneben, der hat das halt gemerkt. Und er so, hey Bro, sign that jersey, man. Dass er halt den Jungen nie sozusagen im Regen stehen lässt. Also da ist er halt auch da noch mit dabei, dass die Fans bedient werden. Also super Truppe, echt.
Sehr schön, sehr schön. Sehr schöne Anekdote. Ja. Um das Ganze jetzt auch mal abzuschließen, hier dieses Recap, was wir noch erwähnen sollten vielleicht, ja, Kiel gewinnt 38-0 gegen Düsseldorf und schickt diese damit in die Relegation. Düsseldorf steht somit als Platz 8 der Nordtruppe, der Nordtabelle fest. Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm, ob es im Süden auch schon feststeht, aber egal. Und unser kommender Gegner Braunschweig verliert gegen Köln 28-36. Hier wäre ein Unentschieden natürlich für uns schön gewesen, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen utopisch gewesen, wenn Braunschweig tatsächlich das dritte Unentschieden in einer Saison schafft. Ja, jetzt liegt es an uns selber, dass wir Braunschweig in ihre Schranken weisen, sozusagen.
So sieht's aus. So, und nun zu unserem Gast, den heutigen. Da haben wir uns mal was anderes überlegt, und zwar haben wir einen allgemein ehemaligen Footballspieler und auch einen eben logischerweise ehemaligen Monarchs-Spieler. Der Mann, um den sich viele Legenden ranken, grüßt dich, Jan Hilgenfeld.
Grüße.
Schön, dass du es einrichten konntest. Wir freuen uns auf ein spannendes Interview mit dir.
Vielen Dank für das tolle Intro.
Sehr schön. Wir haben uns gedacht, du bist wahrscheinlich der passendste Mann, der aus beiden Lagern ein bisschen was berichten kann, jetzt so vom anstehenden Spiel in Braunschweig. Hast ja beide Seiten mal kennengelernt. 5 Jahre Dresden von 2010 bis 2015 und dann nochmal 4 Jahre Braunschweig, glaube ich, von 16 bis 19, war richtig, oder war es doch
anders? Ich habe irgendwie im Kopf 6 Jahre Dresden und 6 Jahre Braunschweig, aber da stehen einige Gehirnerschütterungen dazwischen, also kann sich das auch nochmal, ich habe es irgendwie mit 6 Jahren Dresden, aber wir machen mal 5 Jahre, alles gut, weil ich glaube, die Stats gehen erst ab 2010 los, kann das sein?
2007 ist, glaube ich, drinne, deswegen. Aber es kann auch sein, dass ich mal wieder falsch geguckt habe. Also wir sagen einfach, du warst in Dresden und du warst in Braunschweig. Das ist, sollte reichen, genau, für den Anfang.
Genau,
auf jeden Fall kennt man deinen Namen in Dresden. Und du hast ja quasi bei uns 2 Positionen gespielt, und zwar immer Wide Receiver und Kicker. Wie kommt das denn?
Ich habe 11 Jahre Fußball gespielt. Und bin so ein bisschen durch Skateboarden nach Amerika gegangen oder auf Amerika gekommen, weil ich Lust hatte, einfach über Skateboarden mich weiterzuentwickeln. Damals wurde ich von Titus gesponsert, so ein bisschen. Und wollte nach Amerika gehen. Skateboarden auf einer Farm war nicht möglich. Dann bin ich zum Football gekommen, weil das dort die einzige Sportart war, die zu der Zeit da anstand. Und ja, dann bin ich zum Football gekommen und über den Fußball sozusagen, der hat mir dann geholfen, da eben ins Kicken reinzukommen. Und Receiven hat mir dann irgendwann Spaß gemacht, weil mein Vater Handball schon früher gespielt hatte. Und ich auch so ein bisschen. Und anscheinend habe ich ganz gute Hände.
Ganz gute Hände ist kaum untertrieben, muss man sagen. Also alleine in Dresden 56 Touchdowns, insgesamt 76 Touchdowns gefangen. Und die Punkte beim Kicken, da warst du auf jeden Fall in Dresden sehr zuverlässig. Das habe ich hier gelesen, 267 Versuche waren drin von 286. Also
bei den PATs musst du
sagen. Ja, ach stimmt, ja, Entschuldigung, bei den PATs, ja. Da warst du auf jeden Fall sehr sicher mit dem Fuß unterwegs. Nur dein Nachfolger sozusagen, Florian Finke, hat dich noch übertroffen mit deinen Punkten im Kicking. Mit was? Dass ich hier 441 Punkte hat Florian gemacht und du 408, aber ich glaube, das macht euch auch so schnell keiner nach. Immerhin in der All-Time-Liste seid ihr da relativ weit vorn dabei.
In den insgesamten Kicking-Punkten?
Punkte in der Kicking insgesamt bist du bei 408 gewesen, wenn ich das richtig rausgefunden habe.
Ja, und an der Stelle kann man auch mal mit erwähnen, dass du damit bei den Monarchs quasi der All-Time-Leading-Scorer bist. Und in der GFL Gesamt bist du auf Platz 2 der am meisten erzieltesten Punkte. Reife Leistung.
Top. Ne? Glückwunsch. Also aber Florian Finke habe ich tatsächlich mal so ein bisschen verfolgt. Auch nicht nur die Receiver stehen sich nah oder schauen natürlich, was die Konkurrenz so macht. Und da schaut man natürlich auch, was in Dresden so die Nachfolger machen. Und ey, gut ab, hab da tatsächlich einen guten Kicker gescoutet. Ich glaube, der kam ja damals von beim Tryout, ne? Hat er sich gemeldet?
Genau, er war auch Fußballer. Genau.
Echt?
Ja, und ich glaube, er hat in Leipzig vorher irgendwo Fußball gespielt, ich weiß gar nicht mehr wo genau. Und ist dann eben über dieses Tryout, wie du sagtest, schon reingekommen und hat auch einen sehr präzisen Fuß bewiesen. Aber er war dann, für ihn hat es nicht zum Wide Receiver gereicht, auf jeden Fall.
Ach, der kommt auch aus Leipzig, krass. Guck mal, so schließt sich der Kreis, ich komme aus Leipzig.
Na, siehst du, vielleicht, momentan ist er ja auch wieder in Leipzig, vielleicht wollte er euch mal auf dem Kicking-Bier treffen oder so.
Wie ja, auch spielt er jetzt bei den Kings?
Da verfolge ich gerade nicht, das tut mir leid, dafür kann ich nicht.
Ja, eben, so, genau, das wollte ich dich so allgemein fragen. Wie bist du so deutschen Football, verfolgst du das noch? Also jetzt GFL, ELF, egal was?
Tatsächlich, jetzt kommt es langsam wieder ein bisschen auf. Ich hatte mal überlegt, vielleicht nochmal anzufangen. Ich hatte jetzt eine längere Auszeit, aber ich könnte ja sagen, dass wir dazu vielleicht später nochmal kommen. Bei mir standen jetzt persönlich andere Sachen im Vordergrund, Hochzeit, Kind bekommen, Haus selber sanieren. Und deswegen war ich ein Jahr lang jetzt beschäftigt, sozusagen, und hatte nach der Arbeit bin ich ins Haus gefahren, habe selbst alles gemacht und dann haben wir unser Kind bekommen im Februar. Und dementsprechend sahen sozusagen dann auch die Wochenenden und Abende aus, sodass man da wirklich keine Zeit mehr hatte, um irgendwas anderes nebenbei noch zu machen.
Ja, das ist auf jeden Fall verständlich. Du hast ja deine letzte Saison war 2019 dann gewesen, ne? In Braunschweig.
Genau, 2019, das war richtig, genau, ohne German Bowl, ne? Da war, glaube ich, Brandon, der ja vorher in Dresden gespielt hatte, war da Quarterback mit unserem extrem guten Running Back McClendon war das, glaube ich, ne? Und das Duo war einfach eine Running Machine, so wie Trevor Deed damals, ne? Also wenn du den Ball gegeben hast, die Kombi mit Option, was auch immer, das waren immer mindestens 5 Yards und oder mindestens 4 Yards, ne? Und wenn du das dreimal hintereinander machst, schaffst du auch deinen First Down.
Definitiv. Und es nimmt viel Zeit von der Uhr, was natürlich freundlich ist für den Gegner. Aber ja, du hast ja kurz angesprochen, in Braunschweig warst du ja ein bisschen erfolgreicher, was die German Bowls anging. In Dresden standst du zwar mal, du warst ja mit dabei, wo Dresden im German Bowl stand, 2013, glaube ich, ne?
Genau.
In der Regenschlacht von Berlin. Und genau. Dann hast du die Seiten gewechselt und hast dir noch 2 Ringe verdient? Oder hast du, wie viele Ringe waren es am Ende in Braunschweig?
Darf ich ehrlich sein?
Ja.
Ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, sodass ich es gar nicht im Kopf habe. Es war auf jeden Fall mehr als eine Handvoll. Ich bin da aber nicht jemand, der sich da wirklich so. Ich bin einfach jemand, der gerne im Team irgendwas gewinnt und legt da jetzt auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht so viel Wert.
Ja, es ist ja auch okay, man, sagen wir mal, aus Braunschweiger Sicht kann man ja auch ruhig mal ein bisschen prahlen. Das ist ja okay, wenn man wirklich beim erfolgreichsten Footballteam Deutschland war. Was haben sie insgesamt 18 Mal einen German Bowl gewonnen? Das macht man nie einfach so. Also da gehört auch schon viel Arbeit rein.
Das ist keine Frage.
Nebenbei warst du ja auch,
by the way.
Was?
Sie standen 18 Mal im German Bowl und 12
Mal haben sie gewonnen. So rum war es richtig, ja, wenn man lesen kann. Okay. Du standst ja nebenbei auch noch bei der Nationalmannschaft auf dem Platz. Da bin ich jetzt nie so wirklich fündig geworden, wie es so da für dich gelaufen ist. Weißt du da jetzt selber noch, wie es da war, oder war das eher so, man war halt mit und es hat Spaß gemacht?
Vielleicht sagt euch Radko Zoller noch was?
Ja.
Sicherlich, ne? Klar. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte es in euren Podcast am Anfang mal gehört, wann ihr angefangen habt mit Football. Ihr habt es ja gegebenenfalls gemeinsam gemacht, da wart ihr euch nicht ganz sicher. Stimmt, da hatte Radko schon gespielt, ne? Auf jeden Fall bin ich über ihn sozusagen zur Nationalmannschaft gekommen und im ersten Jahr, ich glaube, 2010 war das, bin mir noch mal nicht 100% sicher. Da sind wir sozusagen dann auch Europameister geworden. Da habe ich aber nur gekickt, ne? Ich weiß es nicht mehr, 100. Da habe ich nur gekickt, da bin ich übers Kicken sozusagen reingekommen und dadurch, dass du eben schon im Team warst, im Kader warst, habe ich natürlich dann bei den Receivern mit trainiert, ne? Und ich hätte jetzt mal ganz stark gesagt, hätte ich da nicht mitgemacht, wäre man auch nicht so präsent gewesen, weil, muss man ganz ehrlich sagen, die Nationalmannschaft hat damals nicht so ganz so sehr im Osten gescoutet, ne? Da war, zumindest war das mein Gefühl, dass, der Osten ist so ein bisschen verrufen und da können doch keine guten Spieler herkommen, ne? Und deswegen war ich ganz froh darüber, mit Radko da reinzukommen. Der hat mich da so ein bisschen hingeführt. Und das war auch tatsächlich mein erstes Jahr in Dresden damals. War schön. Danach haben wir die Europameisterschaft noch gewonnen in Wien. Das war gegen Österreich in Wien. Das war eigentlich somit das, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, aber das war das beste Erlebnis, das schönste Erlebnis, was ich im Football je hatte, weil es einfach nur unglaublich war, vor, ich glaube, sogar mehr als 30.000 Fans zu spielen in Österreich, gegen Österreich und dann in Overtime zu gewinnen. Ein paar lange Catches hatte ich. Niklas Römer hat dann, ich glaube, noch einen Corner in der Endzone gefangen. Mega. Das Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich könnte schon fast sagen, nur der Eurobowl-Sieg gegen Innsbruck, was auch echt knapp war, in Innsbruck, damals gegen die Raiders, war noch ein Stück schöner, weil die einfach vorher schon, zumindest hat man das gesagt, auf ihre Trophäe letztendlich, das war so eine von Swarovski, die ist ja da Sponsorin, die hat da eine Trophäe letztendlich herstellen lassen und die haben immer gesagt, naja, Swarko, die werden auf jeden Fall gewinnen. Deswegen haben sie sich eine schöne Trophäe einfallen lassen und hätten halt nie damit gerechnet, dass wir mit Braunschweig in dem Jahr dann den Eurobowl gewinnen. Genau.
Sehr geil. Ja, das kann ich mir vorstellen, sagen ja auch so die Fußballer, und dass es quasi eine Ehrensache dann auch ist, fürs eigene Land zu spielen und da dann eben auch was, ein großes Turnier zu gewinnen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das eine geile Sache ist.
Nachdem du ja jetzt schon so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt hast und jetzt so deine schönsten Seiten aufgezählt hast, kommen wir mal zu den schmerzlichsten Seiten unsererseits. Dein Wechsel damals nach Braunschweig, der ist ja manchen Fans, ich will jetzt nicht sagen sauer aufgestoßen, aber auch ich für meinen Teil war schon so, verdammt, jetzt ist er weg. Das war schon etwas schade. Kannst du uns vielleicht sagen, wie es denn dazu gekommen ist, warum du denn nach Braunschweig gegangen bist?
Klar. Tatsächlich finde ich es auch schade, dass mich damals niemand so richtig verstanden hat. Man hatte in Braunschweig dann gespielt, man war der Arsch, ne, wenn man das jetzt mal so offen sagen darf. Ne? Man war der Blödmann, der nach Braunschweig gegangen ist, Verräter sozusagen. Und von Fans wurde man dann, wenn man in Dresden gespielt hat, mit Wasser bekippt, ne? Und da denkt man sich auch so, Mensch,
ungeil.
Top, ne? Mensch, cool. Schön, wieder hier zu sein. Genau, damals habe ich sogar noch in Dresden gewohnt. Wir standen im German Bowl und sind immer wieder gegen Schwäbisch Hall rausgeflogen, ne? Das waren, glaube ich, zweimal dann hintereinander sind wir dann im Halbfinale gegen Schwäbisch Hall rausgeflogen. Und irgendwann bist du halt an einem Punkt persönlich, wo man für sich selber feststellt, Mensch, du bist Teamcaptain, du reißt dir einen Arsch auf, gehst fünfmal zum Training, dreimal die Woche Training, dann die anderen Tage gehst du ins Fitti, manchmal gehst du vorher noch ins Fitti, ne? Und dann gehst du noch zum Studium. Und in der Zeit, in meinem letzten Jahr in Dresden, war es halt so, dass ich mein Praxissemester, ich habe Bauingenieurwesen studiert in Dresden und musste halt ein Praxissemester machen. Ja. Und ich bin jemand, der auch gerne hart arbeitet, habe nebenbei gearbeitet und dachte mir halt so, Mensch, es ist schön, Geld zu verdienen. Ne? In Dresden habe ich damals Mitgliedsbeitrag gezahlt als Nationalspieler und in der Bundesliga. Ne? Und man dachte dann halt so, Mensch, ey, vielleicht macht es jetzt langsam auch mal Sinn, für seine Zukunft vorzusorgen. Bedeutet, vielleicht das Praktikum länger zu machen oder eben weiter als Werkstudent zu arbeiten, was ich dann am Ende auch gemacht habe. Ne? Und dann saß ich mit Jörg Dressler zusammen, ich glaube 2-3 Mal oder sowas, haben wir uns dann getroffen, weil ich einfach meinen Mitgliedsausweis nicht weiter verlängert hatte. Ne? Weil ich einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr. Mittlerweile ist es einfach so weit, dass ich sage, hier verändert sich nichts im Team. Es ändert sich nichts. Hier, ich sehe nicht, dass wir wirklich versuchen, gegen Schwäbisch Hall im Halbfinale zu gewinnen. Und dann war für mich so, ich habe mit Jörg da auch lange Gespräche drüber geführt, und dann war für mich klar, Jan, du hörst jetzt auf, es muss noch was anderes geben im Leben, ne? Und ich muss irgendwann halt auch mal Geld verdienen. Ne? Und mein Studium war mir zu der oder in der Anfangszeit nicht so wichtig, deswegen bin ich von der TU Dresden zur HTW gewechselt. War am Ende auch besser, weil praxisnäher. Aber wie gesagt, ne, also für mich stand dann einfach fest, ich höre auf mit Football. Ne? Und ungelogen.
Ich höre komplett auf, genau.
Okay. Und das versteht auch Jörg nicht, der hat das, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden. Ich habe es ihm 5-mal erzählt, er glaubt mir halt immer noch nicht. Ihr könnt auch gerne Christian Bollmann fragen. Er hat das mitbekommen. Ne, weil wir uns über die Nazio recht nah standen, hat mitbekommen, hier, der Jan will aufhören. Mensch, wir brauchen noch einen Receiver für dieses Jahr. Hättest du nicht Lust, nach Braunschweig zu kommen? Ne? Und da war es dann so, Mensch, von Dresden nach Braunschweig, uiuiui. Ne, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Und Mir wurden die Fahrtkosten wurden übernommen, ne? Und ich habe gesagt, komm, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich probiere nochmal ein neues Team, vielleicht ist es ja was Schöneres, ist einfach mal du wirst letztendlich nur an Erfahrung reicher. Und dann habe ich mir gesagt, komm, okay, dann machst du halt jetzt mal ein Jahr komplett Vollgas. Ich habe studiert, war Werkstudent und bin zweimal die Woche nach Braunschweig gependelt. 3 Stunden hin und zurück. Ich bin nach dem Studium, bin ich hingefahren, 3 Stunden zum Training und um 10, ich bin sozusagen kurz nach 12, wieder zu Hause angekommen. Bin immer wieder hin und zurück gependelt.
Du warst also quasi nur zu Hause zum Schlafen und ansonsten hast du deine eigenen vier Wände nicht gesehen in der Zeit.
Genau, so ungefähr. Ne? Und da dachte ich mir, krass, das schaffst du auf jeden Fall nicht nochmal. Zum Glück habe ich dann meine Diplomarbeit schreiben müssen im nächsten Jahr. So dass ich dann immer dort geschlafen habe, bin mit dem Zug hingefahren, bin von Donnerstag bis Samstag dort geblieben, Donnerstag bis Freitag, bin am Freitag wieder zurückgefahren, habe meine Frau geholt und wir sind sozusagen am Wochenende zu den Spielen gefahren. Ne? Genau. Und das waren schon so Erlebnisse, die einen auch prägen, sagen wir es mal so. Ne? Also natürlich war es nicht schön für Dresden, weil am Ende denkt man sich, ey, der wird nur wegen Geld gegangen sein. Ne? Das ist natürlich das, was ich vielleicht als Außenstehender sicherlich auch gedacht hätte, ne? Aber so war es tatsächlich nicht. Ne? Ich hätte eh aufgehört, sagen wir es mal so, wenn Braunschweig nicht angefragt hätte.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall zum Teil auch verstehen. Also ich finde es erstmal schön, dass du das so ehrlich erzählst. Und ja, das ist auch immer so ein Thema, da kannst du es auch niemandem recht machen, so, weißt du, zum Beispiel jetzt, wollen wir gar nicht groß aufmachen, die Büchse der Pandora, aber Thema ELF zum Beispiel, wenn da jetzt jemand hinwechselt, da ist es wegen Geld. Wenn jetzt jemand zu einem vermeintlich stärkeren Team wechselt, dann sagen die, ja, hätte er wenigstens aus sportlichen Gründen gewechselt, hätte ich es ja verstanden. Und wenn dann jemand sagt, ich gehe zu einem besseren Team, weil ich dort sportlich bessere Perspektiven habe, ist es auch falsch. Also kannst du sowieso nie jedem recht machen.
Genau. Und das ist aber so ein Grundsatz, glaube ich, Problem in willst du mal sagen, in Deutschland, ne? So ein bisschen Unzufriedenheit in der Gesellschaft, ne? Und manche wissen eh immer alles besser, ne? Und das ist so, aber das ist ein anderes Thema. Ich war glücklich in Dresden, ne? Es war mega, war eine super Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nie so richtig hundertprozentig wohlgefühlt, weil ich eh immer ein Außenseiter war. Ich kam aus Leipzig damals, neben meinem Abi nach von Leipzig nach Dresden gependelt die ersten 2 Jahre. Dann habe ich angefangen zu studieren in Dresden und habe dann eben dort Football gespielt. Aber du warst nie so jemand wie Aaron oder Erik. Klar hast du mit den Freundschaften gefunden oder Markus Donner und Marcel Donner, ne? Das war nie so, wo du sagst, okay, da hat sich eine Clique entwickelt, weil ich am Anfang immer gependelt bin. Ja, deswegen habe ich mich nie so hundertprozentig wohlgefühlt. Muss ich auch ehrlich jetzt, wenn wir jetzt einfach mal darüber reden, einfach mal ehrlich gestehen. Ne?
Ja, kann ich verstehen. Klar, wenn du dann nach dem Training immer gleich los musst und nicht noch mit irgendwie abhängen kannst oder was auch immer.
Genau.
Verstehe schon.
Also, ja, ich kann mich da am Erik nur anschließen. Ich kann das auch jetzt, wo man mal so die ganze Hintergrundgeschichte hört, auch komplett nachvollziehen, warum du dich dann auf diesem Wege für Braunschweig entschieden hast. Und der Erfolg spricht auf jeden Fall für sich, nicht nur die Ringe, sondern auch natürlich dein sportlicher eigener Erfolg hat ja nicht nachgelassen in der Zeit in Braunschweig. Ist auf jeden Fall mal gut zu hören, so deine Sicht und nicht immer nur ja, von außen oder die netten Worte, die man dann irgendwo online findet, weil es soll ja immer alles nett klingen.
Genau, und das ist ja jetzt aber auch nie, das ist ja nie der Grund, warum wir dich eingeladen haben, dass du da irgendwie Stellung nehmen musst oder so. Das hast du jetzt quasi von alleine gemacht.
Ne, tatsächlich sorry, dass ich dich unterbreche. Tatsächlich muss ich ehrlich gestehen, das hat mir immer schon so ein bisschen auf den Magen geschlagen. Ne? Ich fand das damals einfach schade, dass man nie offen mit irgendjemandem darüber reden kann. Guck mal, wir kennen uns gar nicht, ne? Aber mir fällt es tatsächlich jetzt leicht, mit euch darüber zu reden.
Ja, herzlich willkommen auf unserer Therapie-Couch.
Ja, danke.
Ja, das ist doch schön. Ja, aber du, weil wir ja gerade schon das Thema hatten und da wollen wir jetzt mal wieder zurückkommen. Du bist ja nach Braunschweig gegangen und hattest dort direkt schon Kontakt auch mit Troy Tomlin. Der war ja damals schon der Trainer in Braunschweig, ist es jetzt wieder und ist ja auf jeden Fall einer der Erfolgsgaranten in Braunschweig. Kannst du uns verraten, was dieser Mann richtig macht, dass es so läuft?
Der Mann ist einfach nur unglaublich im Motivieren. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ne? Also, das ist auch so ein Charakter, wenn der einfach in den Raum tritt und anfängt zu reden, ne, dann fühlst du dich motiviert. Jedes Mal, und das ist auch das, was ich am Anfang meinte, ne, das hat so ein bisschen in Dresden dann gefehlt, um wirklich so die großen Spiele zu gewinnen. Nochmal in der Halbzeit nochmal eine richtig geile Ansprache zu geben. Ne, so dass man wirklich dann motiviert ist. In Braunschweig lief es unter ihm beim Training sehr diszipliniert immer zu. Ne? Die Amerikaner waren ebenbürtig mit den Europäern, genauso wie mit den Deutschen. Es war eine Linie. Jeder hatte letztendlich seine Position und seine Daseinsberechtigung und keiner wurde irgendwie anders behandelt, ne, unter ihnen. Und das ist einfach was ich so nicht erlebt hatte, ne, und das schätze ich ihm halt sehr hoch an. Und damit bin ich der Meinung, werden auch andere Spieler besser, wenn man eben auch motiviert wird und auch letztendlich, wenn dem noch was beigebracht wird, ne? Und das ist einfach, was ihn meiner Meinung nach auszeichnet, dass er wirklich auch Spieler findet, die vielleicht jetzt auch nicht in der, jetzt beispielsweise Jakob Schröder, ne? Vorher Receiver, Tight End und dann ein extrem krasser D-Liner. Ne?
Einfach mal komplett umgedreht, den jungen Mann.
Genau, das ist einfach, wo er sich, der sieht eben die Leute und macht daraus gute Spieler. Ne?
Ja, und unter welchen Coaches hast du in Dresden gespielt? Wo du angefangen hast, müsste Gary Spielbühler
sein. Gary Spielbühler.
Ziemlich lang. John Latien.
Genau. Genau, und ja, nee, mehr hatte ich, glaube ich, gar nicht, genau. Und Gary war, den hatte ich am Anfang kennengelernt. Wir hatten, da hatte ich noch am Wochenende, wo ich sozusagen in Dresden war, haben wir dann mit in der Spieler-WG geschlafen, die Leipziger. Und er hatte seine Wohnung nebenan. Bei seiner Frau gab es immer die besten Chicken Wings nach dem Spiel. Das war schon immer echt toll.
Sehr gut. Sehr, sehr verlockend.
Aber Gary war auch wirklich ein sehr guter Coach. warum er gegangen ist, die Umstände, kann man mutmaßen, weiß ich nicht. Ne? Er war aber auch ein sehr guter Coach. Seine Motivationsreden waren jetzt manchmal nicht ganz so, aber er war wirklich auch jemand, der auch gut gescoutet hat, ne? Und der auch, wo man auch sofort gemerkt hat, da steckt sehr viel Herz dahinter und das ist sehr wichtig beim Football.
Ja. Ja, das Gefühl habe ich übrigens auch bei unserem aktuellen Headcoach Ulz Däuber. Den hat man letztens selber auch mal im Interview, mal so ein persönliches Gespräch. Und auch was das Team angeht, hat man auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Auch wenn es dieses Jahr irgendwie nie so rund läuft, aber das letzte Jahr war ja dafür umso besser, muss man ja mal sagen. Letztes Jahr war es für Braunschweig dafür nie ganz so überragend. Ging nur 5-5 und der vierte Platz am Ende. Das Viertelfinale gegen Hall war verloren gegangen. Ja, überraschend frühes Aus für Braunschweiger Verhältnisse, muss man ja sagen. Aber allgemein, die letzte Saison war ja schon so ein bisschen auch eine Umbruchsaison. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da noch im Bilde bist. Hast ja selber schon gesagt, eingangs, dass du viele andere Sachen um die Ohren hattest. Spring einfach mit rein, wenn du was dazu sagen möchtest, das jetzt an diesem Punkt.
Also tatsächlich hatte ich ein bisschen Einblick, weil wir sozusagen letztes Jahr das Haus gekauft hatten und ich noch überlegt hatte, ob ich wieder in Braunschweig spiele. Wir waren sozusagen, da war ja Corona dazwischen. Ne? Ich hatte eigentlich nicht vor, aufzuhören 2019. War dann aber irgendwie, wieso, weil eben Corona dazwischen kam. Ne? Und deswegen bin ich auch stark der Meinung, hat es in Braunschweig auch nicht so ganz gefruchtet. New Yorker steckt da natürlich sehr stark mit drin. Und es war ja nicht klar, ob jetzt eine Saison stattfindet oder nicht. Ich glaube, oder was ich gehört habe, die Gelder wurden sozusagen nicht freigegeben von New Yorker oder nur sporadisch. Mhm. Und dementsprechend konnten auch nicht die Spieler gekauft werden oder eingekauft werden, die letztendlich dazu notwendig gewesen wären, um eine gute Saison abzuschließen. Dann hat die ELF, Entschuldigung. begonnen, ne? Und da sind auch noch andere Spieler wieder weggegangen. Ne? Wirklich gute Spieler aus Braunschweig sind in die neue Liga gewechselt. Und das sind alles so Faktoren. Für Dresden war das ja ähnlich. Da sind ja manche Spieler auch weggegangen, wenn ich mich recht entsinne. Wobei nicht so viele, ne? Ihr hattet schon recht gute Spieler, Robert war es, glaube ich, ne?
Robin Wilczek.
Robin, meine Entschuldigung, genau.
In Berlin
genau. Robin ist jetzt in Berlin, dann AJ Wendland war ja in Dresden. Das waren schon alles Kandidaten, wo ich sage, ey, krasse Leute, ne? Dann hattet ihr wirklich guten Quarterback. Und das gesamte Team, ey, das waren auch Spieler in Dresden, die einfach Jahrzehnte dort schon sind, ne? Und einfach, da hat sich ein Kader entwickelt, der nicht so leicht geschlagen werden konnte, weil alle schon ewig miteinander gespielt haben. Dann gab es noch so ein paar junge Spieler, wie eben Robin, ne, die da einfach krasse Leistungen abgeliefert haben und verdient gewonnen, würde ich mal sagen. Ne?
Und, ja. Also deswegen, man muss halt auch sagen, dass Dresden in der Insel im Osten, sagen wir, in der ersten ELF-Saison gab es ja die Leipzig Kings, glaube ich, noch nicht. Dass wir da ganz gut verschont geblieben sind, was jetzt so ELF-Abgänge betraf. Da hat es eben andere viel, viel, viel schlimmer getroffen. Zum Beispiel die Berliner Teams zum Beispiel. Die mussten da auch ein bisschen bluten oder eben drüben in Frankfurt und so. Ja, da hatten wir da ein bisschen Glück gehabt.
Ja, genau. Ja, das kam dann erst nach dem German Bowl, wo wir so die Abgänge dann hatten, wo viele sich gedacht haben, jetzt haben wir in der GLF was erreicht, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das in anderen Ligen vielleicht noch umsetzen können. So war zumindest meine Vermutung.
Ja. Genau, und das ist eben auch der Grund, warum es dann meiner Meinung nach, und das ist das, was ich von Freunden gehört habe, man steht ja immer noch im Kontakt, die Freunde waren dann auch bei unserer Hochzeit, ne, und da redest du natürlich miteinander. Und das ist so, was du, wenn ich jetzt mal ein bisschen Insights geben kann, dann oder ein paar Insights geben kann, das ist meiner Meinung oder unserer Meinung nach schon der Grund gewesen, warum es in Braunschweig einfach das letzte Jahr nicht so lief.
Ja, das macht auf jeden Fall den meisten Sinn. Dieses Jahr sind sie ein bisschen noch eine Wundertüte. Aktuell stehen sie jetzt 4-2-2 mit 2 Unentschieden, 2 Niederlagen und 4 Siegen. fällt es mir persönlich schwer, Braunschweig dieses Jahr einzuordnen. Klar sind sie Zweiter im Norden, aber bis auf Potsdam sind alle Teams, sagen wir mal, von 2 bis Platz 6 relativ eng beieinander, was die Stats angeht. Ja, es ist schwierig. Man hat, wie du ja selber sagtest, auch auf Dresdner Seite viele altgediente Spieler, aber das gibt es ja auch in Braunschweig. Also vorhin sprachst du mal von Christian Bollmann, der jetzt in seiner 15. Saison ist. Also wenn der, nie Braunschweig ist, dann weiß ich auch nicht, wer es dann sein soll. Was habe ich gefunden? 174 Spiele hat er. Unser bester Spieler ist Aaron Wahl mit 141, das mal so nebenbei. Aber auch ja als Wide Receiver 7200 Yards und 86 Touchdowns. Also Hut ab, was der junge Mann da, oder mittlerweile nicht, vielleicht nicht mehr ganz so junge Mann, abliefert.
Christian ist eine Maschine. Also auch was der im Fitnessstudio ist, wie der sein Studium jetzt nebenbei gemacht hat. Und das ist einfach Hut ab vor dem Mann. Der hat auch immer mit Verletzung gespielt, ne? Und jeder Sportler weiß, wenn du mit Verletzung irgendwie spielst oder spielen willst, weil du deinem Team helfen möchtest, das geht nicht lange gut, ne? Bei ihm ist es glücklicherweise einigermaßen gut gegangen. Aber der hat einfach so viel für Braunschweig gemacht. Das ist unglaublich, ne? Ich wollte aber eigentlich dann auf was anderes hinaus, weil du gesagt hast, Braunschweig ist eine Wundertüte, ne? Wenn ich meine ehrliche Meinung mal dazu abgeben darf, ich habe ein paar Spiele jetzt die letzte Zeit verfolgt. Der Quarterback von Braunschweig war ja jetzt nicht so der Burner, ne?
Jacob Parks war es bis zur Halbserie, und jetzt haben sie ja gewechselt.
Genau. Und jetzt kommt natürlich ein Altbekannter zurück fürs Dresden-Spiel. Ne? Mal gucken. Ne? Jetzt ist es, glaube ich, Braunschweig noch mehr eine Wundertüte.
Ja, das ist wahr. Also Casey Terrio, die Leute werden den Namen kennen, kommt jetzt zurück. Auch der Running Back David McCanns. Und ja, mal gucken. Also die waren jetzt halt weg. Jetzt sind sie wieder da, sind auch nicht mehr die Jüngsten. Kommen zur Hälfte der Saison rein. Da bin ich mal gespannt, was da, ob das jetzt gleich wieder klickt, weil sie sich alle kennen, oder was das dann wird.
Ja, also aus meiner Erfahrung heraus werde ich sagen, das wird nicht gleich klicken. Kann ich. Das geht nicht. Ne? Aber was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Stimmung im Team sicherlich eine bessere sein wird als vorher. Ne? Weil wenn ein neuer Spielmacher reinkommt, das ist wie wenn du einen neuen Chef bekommst, ne? Alle sind motiviert und wollen sich natürlich irgendwie beweisen, ne? Und wollen natürlich Anspielstation Nummer 1 werden und geben nochmal Vollgas. Ne? Und das ist, denke ich, ein guter Move von Braunschweig, da nochmal jemanden zu holen, vor allem auch einen Altbekannten, der wirklich einen Namen hat. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Casey ist ja mein Alter. Klar ist man vielleicht nicht mehr ganz so spritzig unterwegs, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass du mit Anfang 30, dass du da in der Blüte deiner Kraft stehst, also besonders viel Kraft hast. Ne?
Und hältst du dir gerade dein Comeback schön? Oder?
Nee. Ich hab 10 Kilo abgenommen, während ich hier jeden Tag im Haus irgendwas gebaut habe, ne? Ich fange nicht nochmal an, keine Sorge.
Ja, also da gibt's verschiedene Meinungen. Also ich verfolge auch so NBA ein bisschen, und da heißt es immer so, die körperliche Blüte hast du irgendwie so bei 6, 7, 28, aber dann, was du halt noch mit einrechnen musst, um zum runden Spieler zu werden, ist halt auch Erfahrung. Und wenn sich das irgendwo in der Mitte eint, bei wahrscheinlich eben 30 oder so in der Richtung, da bist du ein erfahrener, aber fitter Spieler.
Ja. Es sei denn, du heißt Tom Brady, dann bist du es halt auch mit 42.
Ja.
Vollkommen richtig, ja. Ne? Also wo ich sage, okay, das könnte gefährlich werden, ist, wenn Casey wieder anfängt, extrem viel zu rennen. Ne? Und da bin ich mir sicher, dass man im Alter oder wenn man mit fortgeschrittenem Alter, und das ist es nun mal, man sehe, wie lange die in der NFL spielen, beim Football tut's schon manchmal ganz schön weh. Ne? Und wenn du dann nicht mehr komplett 100% fit bist und deine Bänder ordentlich ordentlich dehnbar sind und du deine Physio ordentlich wahrnimmst und dich letztendlich fit bist, ne? Dann tut's manchmal schon sehr weh und dann stehst du vielleicht auch nicht mehr auf. Das könnte möglich sein, aber ich sag mal, ein guter Quarterback mit viel Übersicht, mit Erfahrung.
Ja.
Und der Vorteil bei Casey war immer, so wie bei Brandon, der spielt seine eigenen Spielzüge, ne? Und der weiß genau, was er haben will. Das ist bei manchen Quarterbacks nicht unbedingt der Fall gewesen, die wir auch im Braunschweig hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Die einfach auf den Offense-Coordinator vertraut haben, ne? Und gesagt haben, okay, der gibt mir den Spielzug raus. Ich sehe zwar was anderes auf dem Feld, aber ich mache jetzt letztendlich stupide meine Arbeit. Ne? Da kann ich ja auch nichts falsch machen. Aber Casey war halt schon immer so ein Kandidat, ey, ich mache hier ein bisschen Freestyle. Ne, du rennst das, du machst das, ich check mal jetzt hier noch ein bisschen um. Das waren auch immer die Handzeichen, die er gegeben hatte. Ne? Der hat dann meistens halt ein Spielzeug reinbekommen und hat dann auf dem Feld gesehen, oh nee, das ist viel cooler. Ne, das spiele ich jetzt mal. Ne, und das ist, was ihn so ein bisschen auch ausmacht, was natürlich dann auch schwer macht, jetzt für Dresden jetzt mal, in der Defense abzuschätzen, Mensch, was spielen die denn überhaupt? Ne, spielen die jetzt in Option? Oder setzt er sich da jetzt hinten hin und die spielen mit vier Receivern und noch einem Running Back, der in der Route rennt? Ne? Mal schauen. Also ich bin gespannt.
Das sind wir auf jeden Fall auch. Also gerade vor allem Dresden, die in der laufenden Saison so ein bisschen ihre Probleme mit dem Thema mobile Quarterbacks haben, da dürfte das auf jeden Fall interessant sein, wenn Casey den Ball selber nimmt und tief geht. Man kann nur hoffen, dass man vielleicht eben, wie du sagtest, noch nie so diese Connection wiedergefunden hat auf Braunschweiger Seite und der eine oder andere Pass dann doch mal ein bisschen sein Ziel verfehlt. Ansonsten, ja, gefährlich ist er definitiv. Was habe ich gesehen? In 6 Saisons in Braunschweig 14.700 Yards und 169 Touchdowns. Meine Güte, da fällt mir gar nichts zu ein.
Zu 22 Interceptions, also das ist schon eine ziemlich geile Quote.
Das ist extrem, ne? Ja. Christian wird fit sein, der macht sein letztes Spiel, Christian Bollmann, der wird auch ein paar Touchdowns fangen, hoffentlich. Nee, ich wünsche es ihm. Ne? Aber das wird spannend, ne? Und ich gebe euch recht, das ist einfach, wenn die Defense da nicht so drauf eingestellt ist, einen Lauf-Quarterback zu haben, da hatten wir in Braunschweig auch mal Riesenprobleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber auch für eine Defense immer extrem schwer, sowas mit auf dem Schirm zu haben. Wenn du keine Outside-Linebacker hast, die auch wirklich flink sind, dann wird es grundsätzlich schwer.
Ja, vielleicht kannst du uns noch so aus deiner Zeit in Braunschweig mit Casey und David in der Offense ein paar Tipps geben oder vielleicht eher unserer Defense ein paar Tipps geben, wie sie das Duo denn am besten stoppen können, wenn sie denn zusammen auf dem Platz stehen.
Was ich immer letztendlich blöd fand, so die Neckereien. Ne, also vom Necken her, also ich glaube, das ist ein ostdeutsches Wort, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn man sich letztendlich so ein bisschen, wenn der Spielzug vorbei ist, immer mal noch so ein mitgeben. Ne? Da war ich früher in Dresden auch immer so ein Kandidat für. Das kann Casey definitiv nicht ab.
Also so ein bisschen Stichel
aus der Ruhe bringen. Genau, also alles letztendlich im Rahmen. Ne? Aber Härte mag er nicht.
Das ist gut zu wissen, weil da haben wir mit unserem Defense-Back Ken Hike Jr. auf jeden Fall einen passenden Kandidaten. Das ist auch immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert für mich. So, er ist ein Top-Athlet, er ist ein super Spieler, er kann Spielzüge antizipieren und auch wirklich Bälle unterlaufen und abfangen, aber er hat einfach auch wirklich ein teilweise sehr loses Mundwerk, hat dafür ab und zu schon mal eine Strafe kassiert. Er redet gern und wahrscheinlich würde auch mal ein, zwei Worte Richtung Casey verlieren.
Das ist gut. Dann ist er auf jeden Fall bei Casey an der richtigen Stelle, der da mitmacht. Also wenn jetzt nur noch Nate Morris dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, so viel wie der auf Instagram redet, so viel redet der definitiv auch auf dem Platz. Ne? Da hätten sich dann zwei vielleicht noch mehr gefunden, aber Casey ist auch so ein Kandidat. Der sich davon aus der Ruhe bringen lässt. Ne? Darum ging es ja gerade.
Genau. Also wir müssen jetzt den Jungs sagen, die müssen den Podcast unter Jan hat Geheimtipp verraten, wie man Casey aus der Ruhe bringen kann. Das ist gut.
Genau. Habe ich nicht gesagt. Das wird doch rausgeschnitten, dachte ich.
Ja, das schneiden wir natürlich.
Nee, meine Schere ist stumpf, das geht gerade ganz schlecht. Ja, nee, aber ich würde sagen, damit kommen wir auch so langsam, gehen wir gen Ende. Eine Frage wollten wir noch stellen. Tipps für junge Spieler? Hast du da irgendwas, wenn man Bock hat auf Football, wie sollte man sich verhalten, was sollte man mitbringen, um irgendwie erfolgreich, halbwegs erfolgreich in Deutschland Football zu spielen? Hast du da ein paar Tipps?
Na klar, also einerseits muss man sich bewusst sein, es geht hier um American Football in Deutschland. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine Randsportart. Natürlich ist es nicht wie beim Fußball, oder irgendeiner anderen Sportart, die jetzt einzeln ausgeführt wird. Man spielt nicht in einer ersten Bundesliga und wird sozusagen, also das ist ja viele, also zumindest ist es mein Ansinnen gewesen, ich wollte mal besser sein und dementsprechend auch in der höchsten Liga zu spielen. Geld verdienen darf nicht der Grund sein, warum man Football spielt. Football ist einfach für einen persönlich ein extrem schöner Sport und auch wichtiger Sport, um Teamwerte kennenzulernen. Ne? Es wird so sein, dass man viel Zeit investieren muss, aber man wird auch sehr viel herausbekommen aus dem Sport, ne? Weil einfach durch die Gemeinschaft, man lernt Leute kennen, auch aus anderen Teams, ne? Man hat immer Gegner, aber, und das ist beim Football besonders, man geht immer wieder, fast immer als Freunde auseinander, ne? Obwohl man in einem gegnerischen Team spielt. Ne, weil einfach mit Abpfiff ist alles wieder geklärt, aber man hat eben auch so eine gewisse Aggression, jetzt nicht Aggression, die man ablässt, aber letztendlich auch so ein bisschen, es ist ein Kontaktsport, ne? Irgendwie muss man ja an dem anderen vorbeikommen oder eben letztendlich, es gibt immer Kollision, man muss nur wissen, wie man damit umgeht und das ist, bin ich der Meinung, ein sehr schöner Sport, um sozusagen eine Kontaktsportart oder letztendlich wie eine Art Kampfsport durchzuführen, ohne jetzt großartig da wenig herauszubekommen. Ich rede mich gerade in Kopf und Kragen, aber...
Ja, ne, und am Ende, nach dem Spiel, sind alle wieder Kollegen, die einfach den gleichen Sport feiern.
Genau, und ich finde auch, dass es beim Football eben für jeden Person, jeden Charakter etwas gibt. Ne? Und das, bin ich der Meinung, gibt es bei keiner anderen Sportart, dass man sozusagen, ja, man ist Freunde in der Schule und hey, ich probiere einfach mal Football aus, lass mal hingehen, da findet sich auf jeden Fall eine Position für einen. Ne? Egal, ja, wie der Körperbau ist, egal, grundsätzlich, ne? Es ist für jeden was dabei und wenn man dabei bleibt, und das ist wichtig, das ist bei jeder anderen Sportart so, das ist beim Skateboarden so, ist beim Fußball so. Ne? Man muss erstmal viel investieren. Man muss erstmal auch beim Football viel lernen. Ne? Ich habe in Amerika ein Jahr gebraucht, ehe ich alle regeln konnte. Und daher kannte ich noch nicht mal alle, definitiv nicht. Das braucht viel Zeit. Die sollte man investieren und dann wird es erst richtig schön.
Sehr schön. Also zusammenfassend, wer motiviert ist und Bock hat und Gas zu geben und ein Wettkampftyp ist, der kann, egal wie er gebaut ist, ab zum Football und irgendwo wird er schon unterkommen.
Genau.
Wunderbar. Du hast ja schon auch gesagt, du hast mal reingehört in unseren Podcast, also weißt du, was unsere Gäste hier noch erwartet? Der Erik freut sich schon wieder. Ja, ja. Unser Tipprunde. Vor jedem Spieltag dürfen unsere Gäste nochmal einen Tipp abgeben mit uns zusammen. Den letzten Spieltag hatten wir unseren O-Liner zu Gast, Philipp Moss, der hat plus 40 getippt, hat nie ganz gereicht.
Schade. Hat er nie eingehalten, er hat gesagt, er will einen Touchdown machen.
Ja, das ist eigentlich noch schlimmer, finde ich. am Ende ist es,
ja, glaube ich, war plus... Ja, Philipp war ja auch schon immer ambitioniert, ne?
Ja, das stimmt. Ich gucke nochmal fix rein in meinen, was habe ich denn geschrieben? Ja, plus 28 ist es natürlich ausgegangen und der liebe Erik war am nächsten dran mit plus 21, hat damit mittlerweile schon zum vierten Mal richtig getippt. Ja, meine Güte, das läuft. Ach. Ja, jetzt Braunschweig, wir gucken nach vorn. Jan, fang doch mal an, wenn du möchtest.
Also soll ich jetzt sozusagen plus minus für Dresden oder was? Für Dresden.
Ja, du kannst auch, ja.
Also
ja,
aus Dresdner Sicht, ja. Wenn du jetzt sagst, Dresden verliert, dann machst du Minus. oder ja, genau.
Genau.
Okay, also eigentlich wäre es ja dann, müsste ich ja politisch korrekt dann mit einem Tie antworten, ne?
hat der Erik schon gemacht, das ist raus, Tie ist raus dieses Jahr.
Nee, tatsächlich denke ich, es wird sehr, sehr eng. Können wir auch vorstellen, dass es in die Overtime geht, aber für Braunschweig, also dann, wenn ihr aus Dresden sich denkt, -3.
-3, der erste, der tatsächlich gegen Dresden tippt, aber bisher hatten wir auch nur Fans und Spieler von Dresden.
Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wenn die Dresden weiter spielen, dann wisst ihr auch, was geworden wäre. Ne?
Ja, so, schnick, schnack, schnuck. Erik, komm, du hast viel.
Ja, ich hab schon was im Kopf. Ich sag +17.
Ui.
Erik, da wirst du aber deine Statistik nicht halten können, ne?
Ja, doch, das wird schon werden, weil Philipp Most Touchdown mindestens ein macht. Ach so, keine Ahnung, ich glaube, wir kommen jetzt wieder aus unserem Loch gekrochen, aus unserem Verletzungsloch und Braunschweig jetzt neu aufgestellt, quasi ist ja dann auch das erste Spiel von Dingenskirchen hier, Casey Terrio. Und von daher denke ich, dass wir da auf jeden Fall gewinnen werden. Und auf die 17 komme ich einfach nur, weil ich habe jetzt ein Jubiläumstrikot im Fanshop bestellt mit der Nummer 17. Und da dachte ich, dann nehme ich die jetzt einfach.
Sehr schön. Also ich bin auch zuversichtlich und da beim Erik, dass wir jetzt unser Win-Streak fortführen können aus den letzten beiden Spielen. Und gerade jetzt gegen die Rebels haben wir gezeigt, dass wir auch wieder ordentlich punkten können, dass die Offense in Fahrt kommt. Das neue Duo Austin Carter-Samuels und Stefan Fortes hat mir sehr, sehr gut gefallen. Yeah. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich bleibe bei einem +10. Es wird trotzdem ein Two-Score-Win und ja, am Ende haben wir einen Win und sind weiter Richtung Playoffs unterwegs. Wir lassen uns das hier nie vermiesen von dir. So.
damit wäre ich auch vollkommen okay mit, ne? Wenn es so ist. Und dabei, ich hätte ja immer eine Ausrede, ne? Ich könnte immer sagen, ja, Casey war das erste Spiel zurück. Der ist ja auch schon alt, ne?
Ja, also ich habe echt viel Respekt vor dem Duo Terrio und McCants und auch vor der Defense, die Jungs, die uns da erwarten und schon immer in Braunschweig sind. Aber dennoch denke ich, Dresden wird das Ding rocken in Braunschweig.
Ja, Dresden und Braunschweig war schon immer ein extrem geiles Spiel, ne, sind wir mal ganz ehrlich.
Das war immer
schön anzugucken.
Und warte mal, du hattest irgendwo notiert, Markus, genau, die Statistik quasi seit 2007 wurde ja geführt, 16 Siege für
Braunschweig,
genau, 11 Siege für Dresden und zweimal hat man sich unentschieden getrennt, also Braunschweig hat die Nase vorn, aber das ist jetzt ja nie so klar auf jeden Fall. Es sind auch immer ganz geile Spiele gewesen.
Ja, vor allen Dingen das Ende Unentschieden, ich glaube es waren 28-28, was uns dann noch in den Playoffs einen besseren Platz gesichert hat in dem Endjahr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war ein unfassbar unendlich spannendes Spiel.
So. Wenn ich noch was dazu sagen darf,
ja, bitte.
Woran ich mich erinnere, Trickspielzüge. Gab es immer ziemlich viele in solchen Spielen. Ne? Und da freue ich mich auch schon wieder drauf.
Oh yeah. Ja, das ist immer schön anzusehen, das stimmt. Gut, dann wollen wir dich aber jetzt hier nicht weiter von deinem Feierabendbier fernhalten und bedanken uns ganz herzlich, dass du uns hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden hast.
Und so ehrlich und offen.
Ja.
Sehr schön, sehr erfrischend.
Ja, kein Problem, ich klebe jetzt weiter Fußbodenleisten an.
Ja, geil. Das klingt verlockend. Na dann, wir wünschen dir noch viel Spaß, gutes Gelingen im Haus, eine schöne Zeit mit deiner jungen, kleinen Familie. Mhm. Und ja, vielleicht sieht man sich ja doch nochmal wieder, wenn du wieder mehr Freizeit hast. In Dresden ist sicherlich immer ein Wide Receiver Posten frei.
Vielen Dank, sehr gerne. Ihr macht eine tolle Arbeit. Und
Dankeschön.
Okay, schönen Abend dir noch.
Wir bedanken uns, viel Spaß, ciao.
Ciao.
So, da haben wir jetzt nicht mehr so viel vor uns, ihr habt es gleich geschafft. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, das hatte Alex im Stadion auch schon gesagt, wir haben ja noch andere Teams der Monarchs. Ne? Wir haben ja eine U19, die ganzen Kiddies, also hier U12, was es auch immer da alles noch gibt. Wir haben ein Specials-Team, da wollen wir uns auch mal bald, wenn mal Zeit dafür ist, mal jemanden einladen. Und wir haben auch das Senior Flag Team. Ihr wisst, Flag Football, das sind die Jungs, die also quasi kontaktlos, die mit diesen Bändchen an der Hose, um anzuzeigen, dass man jemanden tackelt, zieht man nur dieses Benchen quasi ab. Und da sind unsere Jungs von den Senior Flags
und Mädels super
erfolgreich. Und Mädels, stimmt, das ist quasi ein Mixteam.
Will man hier nie unter den Tisch kehren.
Da hast du recht. Ja, genau. Und da stehen unsere Senior Flags von den Monarchs in der DFFL Süd auf dem ersten Platz mit 10-0. Also die haben quasi jedes Spiel gewonnen. Und die haben jetzt quasi am Wochenende ihr letztes Regular Season Game in Dresden auf der Bernstorfer Straße am Samstag, den 20.08. um 15 Uhr gegen die Ascindia Firebirds. Und da geht es quasi um die ums Playoff-Heimrecht. Also wenn ihr Bock habt, schaut da mal vorbei. Und da gibt es auch immer Verpflegung. Also das Mario Burger könnt ihr euch da gönnen.
Das Grillteam ist vor Ort und sorgt fürs leibliche Wohl.
Genau, das dazu. Das wollten wir nur gesagt haben. Geht mal hin, unterstützt die Jungs. Ja, und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Moritz.
Genau, wir hatten es ja anfänglich erzählt. Es steht, und ihr habt es ja sicherlich auch schon mitbekommen, es steht wieder ein Whiteout-Game an. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das letzte Mal Whiteout-Game war. Ich glaube, vor 3 Jahren oder so. Aber egal, so grob läuft es dieses Mal auch wieder ab. Das Whiteout-Game gegen die Berlin Adler zum letzten regulären Saisonspiel am 28.08. Auch wieder einen Sonntag. Zu Hause im Heinz-Steier-Stadion, hätte ich bald gesagt, zu Hause im Bernsdorfer Superdom. genau, das Team läuft komplett in Weiß auf. Es gibt spezielle Trikots für die Mannschaft. Und diese Spielertrikots können dann über eBay ersteigert werden. Deswegen senden wir auch heute schon an einem Mittwoch, weil wir euch nämlich das gerne alles highlife erzählen möchten. Wie läuft das Ganze ab, diese Ersteigerung der Trikots?
Ja, quasi am Mittwoch, den 7. geht es los.
17.
Den 17. geht es los bei eBay. Da werden die eingestellt, die Spielertrikots. Und das läuft dann eine Woche, läuft die Auktion. Das genaue Ende seht ihr dann in der Auktion bei eBay. Aber so circa eine Woche läuft es ungefähr.
Und dann ist es klassisch, wie man es bei eBay kennt. Ihr fangt an, drauf zu bieten. Der Preis wird in die Höhe schießen. Ich kann mich entsinnen, das letzte Mal beim Whiteout ging das Jersey von AJ Wendland und von Florian Finke für weit über 200 Euro an den meistbietenden.
Ja, also gönnt euch da. Weihnachten steht vor der Tür. Die Lebkuchen sind schon im Geschäft. Könnt ihr ja so als Anlass nehmen. Ja, ansonsten ist natürlich auch wichtig und der Sinn der ganzen Nummer, dass ihr Fans auch euch da anpasst und alle was Weißes anhabt. Da gibt es auch T-Shirts, die sogenannten Whiteout-T-Shirts, die könnt ihr am Spieltag kaufen.
Du hast noch einen Punkt vergessen, diese Trikots, die man ersteigern kann, werden direkt nach dem Spiel auf dem Spielfeld von dem jeweiligen Spieler an den meistbietenden oder die meistbietende Person übergeben. Das sollte natürlich noch ein Anreiz sein, mal seinen Lieblingsspieler auf dem Feld für ein Foto abzugreifen.
Und genau, also wenn ihr Bock auf verschwitzte Trikots habt, könnt ihr das dann halt entweder nie waschen oder waschen danach, wie ihr möchtet.
Genau, ja. Das Whiteout-T-Shirt, da warst du stehen geblieben. Das wird es am Spieltag nämlich vor Ort zu kaufen geben.
Genau. Und dann ist da ja auch bald in dem Zeitraum ist ja Schulanfang.
An dem Samstag davor, deswegen spielen wir nämlich an einem Sonntag.
Ja. Und am Kids-Stand kann jedes Kind quasi, welches dieses Jahr in die Schule kommt, sich eine Zuckertüte abholen. Es wird so circa 100 Stück geben, roundabout. Also wenn alle, dann alle. Also genau. Kommt zahlreich und pünktlich.
Richtig. Und da ihr wieder fleißig bis zum Schluss zugehört habt, wollen wir jetzt noch zu unserem schönsten Teil kommen, also für euch den schönsten Teil, nämlich zu dem Gewinnspiel. Wir verlosen an euch eins von diesen besagten Whiteout-T-Shirts. Ja, was müsst ihr diesmal dafür tun? Wir machen es euch ganz einfach. Kommentiert bei Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Podcast-Folge hier einfach mit Whiteout und markiert eine Person, welche mit euch zum letzten regulären Saisonspiel gegen die Berlin Adler auf die Bernsdorfer Straße gehen muss. Ja, was sollte noch erwähnt werden? Das Gewinnspiel läuft bis zum Sonntag, dem 21.08. 20 Uhr. Danach wird ausgezählt, wer gewonnen hat. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird in der nächsten Folge am 25.08. bekannt gegeben. Also, heute Podcast hören, und nächste Woche wieder Podcast hören und am 28.08. ins Stadion gehen, T-Shirt abholen, feiern, dass wir es in die Playoffs geschafft haben.
Genau, also kommentieren mit Whiteout und einen Freund markieren.
Genau, so hätten wir das gerne. Wäre schön, wenn es klappt. Ansonsten, ich nehme das T-Shirt auch.
Ja, und an der Stelle sei auch nochmal kurz angeteasert. Nächste Woche wird es auch wieder einen sehr interessanten Gast geben. Ist auch ein bekannter Name im deutschen Football im Allgemeinen. Auch was die NFL betrifft, kennt man den Herrn. Und der ist auch tief mit den Adlern verwurzelt. Deswegen passt das natürlich umso besser, dass er vor dem Adlerspiel quasi mit da ist. Aber mehr möchte ich euch nicht verraten. Seid gespannt, das wird sicherlich ein geiles Interview. Und da hört ihr dann nächste Woche mehr dazu.
Gut, das war mal wieder eine lange Folge. Ich denke, ich hoffe, ihr habt bis hierhin zugehört. Jetzt bleibt nicht mehr viel zu sagen. Oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nö, du darfst heute mal jemanden grüßen. Ich habe letzte Woche jemanden gegrüßt.
Oh, so schnell fällt mir jetzt keiner ein. Oh. Ich grüße meine Mutti auch, wenn die Kids Spotify hat. Hallo Mutti.
Die Mutti, ich grüße deine Mutti auch. Grüße Mutti. Ja, und da würde ich sagen, schaltet wie immer nächste Woche wieder ein. Macht's wie die Monarchs. Do it again.
Do it again. Bis nächste Woche. Bye, bye.
Ciao.